Wir machen vielleicht, um in das Thema reinzukommen, nochmal einen ganz kurzen, aber vielleicht auch eigentlich fundamental wichtigen Ausflug in den Geschichtsunterricht. Dass es zu Zeiten des Nazi-Regimes in Deutschland Bücherverbrennungen gegeben hat, würde ich jetzt eigentlich als Allgemeinwissen deklarieren. Trotzdem ist ja über den reinen Fakt allein vielleicht doch nicht mehr allen so viel hängen geblieben. Deswegen würde ich Sie bitten, unser aller Erinnerung nochmal etwas aufzufrischen. Warum gab es die Bücherverbrennung? Was war da der Hintergrund?
Tatsächlich kann man das gar nicht so konkret auf eine Sache sozusagen sagen, weil das, was vielen Leuten bekannt ist, sind diese studentischen Bücherverbrennungen rund um den 10. Mai. Das war eben so eine groß angelegte Aktion von der deutschen Studentenschaft. Die Aktion Wider den undeutschen Geist, wo dann auch das Reichspropagandaministerium mit Goebbels später mit aufgesprungen ist und das so ein bisschen, ja, sich damit eingebracht hat. Und dadurch wurde diese Aktion sozusagen so bekannt. Das waren aber nur so 25 Verbrennungen ungefähr. Und es gab davor Verbrennungen und es gab auch danach Bücherverbrennungen. Und die hatten dann tatsächlich unterschiedliche Akteure und auch so ein bisschen unterschiedlichen Hintergrund. Am Anfang waren das viel so wilde Verbrennungen, die im Rahmen von so einem politischen Straßenterror stattgefunden haben. Und mit den studentischen Verbrennungen und auch mit den Verbrennungen danach, dann später, die gar nicht mehr studentisch waren, sondern wo das unterschiedliche lokale Akteure waren, da hat das dann so zugenommen, dass das als große Inszenierung gesehen wurde und wirklich so ein Zeichen war, was eigentlich mit dem passieren soll, was nicht in die Ideologie von den Nazis passt. Also da war das so ein ganz klares, diese großen Inszenierungen waren ganz klar ein Signal von, in welche Richtung soll diese Reise gehen.
Aber ja, es gab nicht sowas wie so einen heute noch feststellbaren klaren Ausgangspunkt, irgendwie ein Parlamentsbeschluss oder irgendwie ein Befehl von ganz oben, der gesagt hätte, diese und jene Bücher werden verbrannt, weil uns die unlieb sind oder so.
Nee, tatsächlich sowas nicht. Also das war tatsächlich, also diese wilden Verbrennungen waren tatsächlich wilde Verbrennungen. Da gab es jetzt zumindest meines Wissens auch nicht irgendwie mal so eine Weisung von irgendeiner oberen Stelle, die sagte, wenn ihr in so eine in Gewerkschaftshaus reingeht, verbrennt die Bibliothek. Das war dann eher so, das hat man halt so gemacht. Und diese studentischen Verbrennungen kamen tatsächlich aus der Initiative von der deutschen Studentenschaft. Da sind ja auch die ersten Listen entstanden, also diese schwarze Liste von Dr. Herrmann. Und diese Liste wurde dann später sozusagen immer weitergeführt und dann ab dem Punkt gab es sozusagen diese Listen von naja, unerwünschten Literatur. Unterschiedliche Kategorien von Sachen, die nur nicht mehr ausgeliehen werden dürfen, von Sachen, die in den Giftschrank kommen und von Sachen, die tatsächlich dann auch verbrannt worden sind.
Wie ist sowas dann abgelaufen? Wie habe ich mir das vorzustellen? Haben die dann nur Sachen aus öffentlichen Beständen verbrannt oder sind die auch von Haustür zu Haustür gegangen und haben gesagt, gib mal den Kästen noch raus oder irgendwie sowas?
Ja, auch das ist tatsächlich unterschiedlich. Es gab Verbrennungen, wo die vorher tatsächlich ja durch die Bibliotheken sind und die Bibliotheken sozusagen leergeräumt haben. Es gab Verbrennungen, wo die Bevölkerung dazu aufgerufen wurde, ihre Bücher mitzubringen. Es gab Verbrennungen, die nach Plünderung stattgefunden haben und es gab auch Verbrennungen, die dann zum Beispiel auf Helgoland, ist eine sehr, sehr kleine Verbrennung, aber da wurden die Privatbibliotheken von den lokalen KPD und SPD Menschen sozusagen verbrannt.
Helgoland ist auch für mich sehr interessante Geschichte. Ich habe da tatsächlich mal ein Jahr gelebt auf dieser Insel und habe mir auch die Bilder dazu angeguckt und habe festgestellt, es hat, wenn das der Ort ist, den Sie da fotografiert haben, keine 10 Meter von dem Ort stattgefunden, wo ich da gewohnt habe. Also für mich gar nicht mal so unspannend. Für mich war so ein bisschen auch die Frage, wie viel Hintergrundwissen eignen Sie sich da eigentlich im Vorfeld an? Also reicht es Ihnen einfach zu wissen, wo sowas stattgefunden hat, an welchem Ort, oder recherchieren Sie dann auch nochmal wirklich mehr zu den individuellen Geschichten der einzelnen Orte nochmal, also recherchieren Sie das nochmal gründlich aus sozusagen?
Tatsächlich gibt es zu den meisten Sachen, tatsächlich gibt es ausrecherchierte Sachen. Das ist, also ich mache sozusagen gar nicht diese große historische Arbeit, würde ich sagen, sondern da gibt es tatsächlich lokal viel. Das, was wir sozusagen eher machen in unserem Projekt, ist so ein Bündeln von diesem ganzen Wissen und das überhaupt mal so auf eine Plattform bringen und das zusammenzubringen. Also ich glaube, Helgoland zum Beispiel war so eine Verbrennung, die war vorher eigentlich nur in so einem lokalen Kontext bekannt. Aber da habe ich jetzt, ich bin nicht weiter da in Archive gegangen, sondern da habe ich das, was es sozusagen gibt an Veröffentlichungen oder auch an Quelle dazu. Und genau, und dann beschäftige ich mich schon damit auf jeden Fall so mit den Orten. Und natürlich prüfen wir für jeden Ort, den wir veröffentlichen, ob das tatsächlich Quellen dafür gibt, die belegbar sind. Also wir veröffentlichen jetzt nicht einfach nur irgendwelche Hinweise von da war was, sondern wir gucken dann, dass wir auch wirklich belastbare historische Quellen dafür haben.
Sie machen jetzt eine Tour durch verschiedene Orte in Thüringen in den nächsten Tagen. Wie viel logistische Vorbereitung braucht das denn? Haben Sie eigentlich noch einen anderen Beruf, der dann für die Zeit mal ruhen muss, und machen Sie das alles allein?
Ich habe einen anderen Beruf, der in den Wintermonaten glücklicherweise ruht, also oder weniger macht. Ich bin Outdoor-Trainer und Erlebnispädagoge, und das ist natürlich sowas, was dann hauptsächlich zwischen März und September stattfindet. Und das braucht schon viel logistische Vorbereitung. Also so vor allen Dingen auch, weil das Projekt mittlerweile eine Größe erreicht hat und ich auch mit dem Projekt so viel unterwegs bin, dass das tatsächlich zum Teil auch ein bisschen Geld abwerfen muss, weil ansonsten ich die Zeit, die das gerade braucht oder die das auch haben will oder die das Interesse auch so hergibt, ich die gar nicht investieren könnte. Insofern stellen wir jetzt für so Sachen wie diese Thüringen-Rundreise Förderanträge und ja gucken, dass da einfach auch Spenden zusammenkommen und sowas. Und genau, und dann natürlich diese ganze Planung, Pressearbeit, Kontakt zu lokalen Initiativen ist was, was uns sehr, sehr wichtig ist. Also wir machen ja 2 Veranstaltungen in Thüringen auch, und in anderen Orten treffen wir uns mit lokalen Akteuren, um zu gucken, ob wir in Zukunft eine gemeinsame Veranstaltung oder auch zum Beispiel was mit Schulen oder so zusammen machen. Also sowas ist ein ganz wichtiger Teil, und sowas braucht aber immer natürlich Vorbereitung, Kontaktaufnahme und auch hinterher sein. Und dann im Nachgang von der Tour ist das immer relativ viel mit der Bildbearbeitung. In dem Atlas sind ja auch diese Panoramen dann drin. Und das ist schon immer relativ viel Arbeit, das sozusagen auch zusammenzusetzen und zu machen und einzupflegen und ja.
Wir hatten das eben schon mal kurz. Ich würde jetzt trotzdem nochmal detaillierter darauf hinfragen. Wie genau lassen sich die Orte, wo das damals stattgefunden hat, eigentlich heute noch bestimmen?
Eigentlich größtenteils relativ genau. Meistens ist es dann so Marktplatz oder in Helgoland war es eben vor der Schule. In Helgoland habe ich dann an dem Fall historische Karten mit heutigen Karten übereinander gelegt, und dann die Kirche in Helgoland ist, also Helgoland ist ja ziemlich zerbombt worden, und die Kirche in Helgoland ist aber an derselben Stelle wieder aufgebaut worden, und das war dann sozusagen so ein Indikator, woran man sehen konnte, dann muss da, wenn man dann die Karten übereinander legt, muss da ungefähr die Schule gestanden haben, und dann war klar, das war vor der Schule. Das heißt, also so lassen sich diese Orte dann schon meistens ziemlich genau rekonstruieren. Ist aber tatsächlich auch zum Teil immer ein bisschen Arbeit. Genau, und an anderen Stellen ist es dann eben der Marktplatz oder vor der Buchhandlung XY. Und die Frage ist immer, das fragen mich immer viele Leute, sieht man auf den Fotos genau die Stelle, wo das auch passiert ist? Diese genaue Stelle an so einem Platz, die ist dann meistens tatsächlich eigentlich schwer zu rekonstruieren, weil es von vielen Plätzen oder von vielen Verbrennungen auch keine historischen Aufnahmen gibt. Und insofern zeigen auch die Bilder, die wir haben, diese Panoramen zeigen natürlich immer den ganzen Ort, also natürlich auch die Stelle, wo das passiert ist. Diese Großformataufnahmen, die wir auch für Ausstellungen und so verwenden, die zeigen wiederum dann eher sozusagen meinen Blick auf den Ort, also meinen persönlichen Blick, was ist für mich da spannend, wenn ich da hinkomme, wie hat sich der Ort verändert und wie nehme ich den heute wahr und wie wird er auch heute genutzt.
Jetzt haben wir schon sehr viel über Helgoland geredet, was mich persönlich natürlich sehr interessiert, aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer interessiert vielleicht dann doch ein bisschen mehr Erfurt und der Ort in Erfurt, wo das stattgefunden hat. Sie kommen jetzt hierher, wollen diesen Ort fotografieren. Welcher Ort ist das genau, und können Sie dazu noch mehr sagen, also zur Geschichte, was da passiert ist?
In Erfurt ist das an der Ziriaksburg gewesen. Da ist ja heute das EGA-Parkgelände. Und insofern bin ich total gespannt, weil sich da natürlich wahrscheinlich die Optik weniger verändert hat. Die Ziriaksburg steht ja soweit es geht noch, aber da hat sich wahrscheinlich so optisch erstmal nicht so viel verändert, aber natürlich hat sich von der Nutzung total was verändert, und insofern bin ich total gespannt, diesen Ort dann ja zu sehen. Erfurt war eine von den Verbrennungen, die man so in diese dritte Phase einordnen kann. Das war am 29. Juni im Rahmen von einer Sonnenwendfeier und keine studentische Verbrennung, aber eben im Nachgang und inspiriert von diesen studentischen Verbrennungen. Und anscheinend hat es geregnet. Trotzdem haben sie diese Verbrennung durchgeführt. Das ist so das, was überliefert ist. Und Ja, das ist so die Kurzzusammenfassung, würde ich sagen.
Mhm. Wo haben Sie das her? Waren Sie hier schon mal im Stadtarchiv oder haben Sie schon mal mit Historikern geredet oder gibt es da einfach Publikationen, die das schon ganz gut ausführen?
Genau, es gibt Publikationen dazu. Tatsächlich gibt es auch gerade in Thüringen eine Publikation von der Landeszentrale für politische Bildung, ich glaube von 2013, die ziemlich ausführlich ist und ziemlich, ja, viele Orte in Thüringen auch sozusagen beleuchtet. Und ich glaube, in Thüringen ist das ganze Thema auch relativ gut ausrecherchiert.
Mhm. Wie habe ich mir das denn jetzt vorzustellen, wenn Sie hier im Rahmen des Projektes unterwegs sind? Also jetzt, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Erfurt. Sie kommen hier an, dann gehen Sie an den Ort Cyriaksburg auf dem Eger-Gelände, schießen da ganz nüchtern ein paar Bilder und dann geht's wieder ins Hotel und das Tagwerk ist getan oder findet da drumherum noch mehr statt?
Ja, so ungefähr ist das. Das Bildermachen dauert schon auch immer ein bisschen, weil ich mache ja zum einen die Großformataufnahmen. Das ist so richtig klassische, alte, analoge Fotografie mit so einer Großformatkamera. Das dauert ein bisschen. Und ich mache die Panoramen. Die Panoramen setzen sich aus 160 Einzelbildern zusammen. Und da muss man schon auch beim Fotografieren auf sehr viel achten. Also das ist schon sozusagen auch nicht so. Ich mache da mal ganz schnell ein paar Fotos. Dann versuche ich mich eigentlich immer vor Ort eben noch mit lokalen Initiativen und Akteuren zu treffen. In Erfurt hat jetzt noch keine Veranstaltung geklappt jetzt während dieser Rundreise, aber wir haben eben Kontakt zu lokalen Akteuren und mit denen werde ich mich dann in Erfurt abends noch treffen und mit ein paar Interessierten und mich austauschen und überlegen, wie wir eine gemeinsame Veranstaltung auch umsetzen können.
Wie ist denn so Ihr Eindruck, wie die Orte, wo Sie bisher waren oder zu denen Sie bisher recherchiert haben, mit diesen Geschichten oder mit dieser Geschichte umgehen? Also ich frage deswegen, weil ich mir natürlich ein paar Bilder von Ihnen auch schon angeschaut habe, natürlich nicht alle. Deswegen mag mir da vielleicht auch was durchgerutscht sein, aber ich muss doch sagen, dafür, dass auch die Überlieferung davon, dass die Nazis damals Bücher verbrannt haben, so präsent ist und so bekannt, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich zählt das für mich zum Allgemeinwissen. Dafür hat es mich dann doch erstaunt, dass ich auf den Bildern, die ich mir jetzt angeschaut habe, nirgendwo sowas wie so ein Denkmal oder sowas gesehen habe.
Ja, ich glaube tatsächlich ist da ein bisschen das Ding, dass das, was bekannt ist oder das, was auch im Geschichtsunterricht erzählt wird, das sind diese studentischen Verbrennungen. Und die Verbrennung darüber hinaus, dass es in dem Jahr in Deutschland über 110 Verbrennungen gab, das ist tatsächlich total wenig bekannt. Und das ist das, was ganz, ganz viele Leute auch einfach immer wieder total überrascht. Und das ist auch was mich selber total überrascht hat, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und insofern ist, glaube ich, so diese, das ist bekannt und das wissen viele Leute, das stimmt, glaube ich, nur zum Teil. An den Orten von diesen studentischen Verbrennungen gibt es größtenteils auch tatsächlich Erinnerungsketten oder Mahnmale oder Gedenkmale. In ganz vielen von diesen anderen Orten gibt es das tatsächlich nicht. Und das ist aber tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Es gibt eben Orte, die haben wirklich ein Denkmal und es gibt Orte, da deutet überhaupt gar nichts darauf hin. Das war für mich auch so ein bisschen Anlass, tatsächlich diese Orte überhaupt mal sichtbar zu machen und auch öffentlich zu dokumentieren und zu sammeln und zu zeigen, dass es Großmaß das überhaupt hatte.
Und würden Sie dann sagen, dass das mit Ihrer Arbeit dann auch getan ist oder würden Sie sich dann darüber hinaus auch noch was anderes wünschen, also eine andere Erinnerungskultur als jetzt so eine, ich sag mal, auf private Initiative, die Sie jetzt gestartet haben?
Ja, natürlich wünsche ich mir, also schön wäre, wenn irgendwann an allen Orten einfach ein echtes Gedenken sozusagen, also nicht virtuelles Erinnern auch sozusagen möglich ist. Aber das ist was, was natürlich nur in Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen irgendwie machbar ist. Für uns ist so ein bisschen auf dem Plan, das Projekt wird auf jeden Fall noch weitergehen, auch wenn die Orte irgendwann alle fotografiert sind. Zum einen gibt es eine relativ hohe Dunkelziffer und es sind seit unserem Projektstart auch knapp 20 Orte dazugekommen, die vorher entweder nur lokal bekannt waren oder tatsächlich aus Archiven Leute jetzt erst neu rausrecherchiert haben. Also das wird sich sicherlich auch weiter so entwickeln. Und dann ist für uns auf jeden Fall so auf dem Plan, wir wollen gerne Bildungsmaterial machen für Schulen und genau, dann wollen wir gerne eine große Wanderausstellung machen zum 90. Jahrestag 2023. Wir haben ganz viele Anfragen tatsächlich nach einer Leihausstellung, also dass Leute sozusagen sagen, habt ihr eine Ausstellung dazu? Wir würden die gerne bei uns zeigen. Eine modulare Leihausstellung, die dann verschickbar ist und die dann einfach immer um die neuen Orte, die dazukommen und die wir neu fotografieren und besuchen, so erweitert werden kann. Und genau, und dann 2023 eine große Wanderausstellung, wenn möglich an den Orten, wo die Verbrennungen auch stattgefunden haben. Da fangen wir jetzt so langsam an, darauf hinzuarbeiten. Ja, hoffen, dass wir das auch in der Größe dann kriegen. Aber das ist natürlich auch immer eine Frage der Finanzierung, der Unterstützung.
Für mich war auch noch so ein bisschen die Frage nach Ihrer Vorgehensweise, beziehungsweise nach dem, warum Sie das so machen, wie Sie das machen. Also warum fotografieren Sie diese Orte heutzutage nochmal, wo sie ja wahrscheinlich doch sehr anders aussehen als damals, als dort Bücher verbrannt wurden? Warum gehen Sie nicht in Archive und suchen Bilder aus der damaligen Zeit heraus oder versuchen das irgendwie miteinander gegenüberzustellen? Weil als ich mir die Bilder angeschaut habe, habe ich schon also die Bilder, die Sie jetzt gemacht haben, habe ich schon den Kontext gebraucht, um zu wissen, was da überhaupt fotografiert wurde. Hätte mir die jetzt jemand so vorgelegt, hätte ich auch die in irgendeinem Reiseführer oder so vermuten können und wäre jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, was die alle miteinander verbindet. Also was ist der Hintergrund Ihrer Herangehensweise, dass Sie jetzt nochmal diese ganzen Orte so fotografieren, wie Sie das tun?
Ja, tatsächlich ist der Hintergrund natürlich, ich habe mal Fotografie studiert, ich habe lange als Fotograf gearbeitet und insofern habe ich einen anderen Zugang zu Sachen. Ich bin kein Historiker und für mich sind geschichtliche Themen, wenn ich mich denen nähern will, und das hatte ich an dem Punkt, wo ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist spannend, ich weiß da wenig drüber oder möchte mich damit mehr beschäftigen, dann fange ich schnell an, da sozusagen fotografisch mich zu beschäftigen. Und das bietet einen anderen Zugang und das ist tatsächlich auch ein Feedback, den wir ganz, ganz viel zu diesem Projekt kriegen, dass viele Leute begeistert sind von dem anderen Zugang, den wir bieten zu geschichtlichen Themen. Also wir haben das, wenn wir uns auf den Buchmessen präsentieren, viel, dass Lehrerinnen und Lehrer die Postkarten, die wir mit den Bildern haben, mitnehmen, um damit im Unterricht zu arbeiten. Wir haben das viel, dass es Anfragen gibt für Ausstellungen mit den Bildern, weil die eben nochmal einen anderen Zugang brauchen. Und ich bin tatsächlich auch wie wenige Leute aus der Fotografie wahrscheinlich, viele Fotografen und Fotografinnen sagen ja oft, so ein Bild, das muss auch für sich alleine stehen. Und ich bin ein großer Vertreter von dem Bild braucht auch Kontext. Und das gehört auch dazu. Und mir fehlt oft bei Fotografien der Kontext, weil dann bleibt eine reine Emotionalisierung über Bilder. Und für mich ist aber eben so ein Kontext wichtig. Deswegen funktioniert das für mich, so ein Projekt, wo ich Bilder in einem Kontext präsentiere und die Bilder sozusagen einfach einen anderen Zugang zu diesem Kontext. Und ich glaube, das ist, was in der Erinnerungskultur auch ganz, ganz wichtig ist, um auch gerade einfach andere Menschen zu erreichen, die selber nicht so Interesse haben, sich mit historischen Aufnahmen oder historischen Texten oder wissenschaftlichen Texten zu beschäftigen.
Die Bilder werden dann, also Sie haben jetzt schon verschiedene Verbreitungswege aufgezeigt, dass Sie da auch Lehrmaterialien machen wollen, auch Ausstellungen konzipieren und damit auch auf Buchmessen sind. Aber so Ihr Hauptmedium in Anführungsstrichen ist ja dann quasi das Internet und diese Online-Karte, dieser Online-Atlas von diesen Fotos und Orten. Machen Sie das auch alles selbst? Also ist das alles auf Ihren Mist gewachsen oder helfen Ihnen da noch Leute dabei?
Da helfen Leute. Also tatsächlich, wir sind in der Trägerschaft von einem gemeinnützigen Verein und gründen gerade auch einen eigenen gemeinnützigen Verein. Bei dem Konzept von dem ganzen Projekt hat der Programmierer, der auch den Online-Atlas programmiert oder daran arbeitet, war ganz viel so daran beteiligt, auch an dem ganzen Konzept für das Projekt so. Das ist schon, und dann haben wir ganz viele Leute, die drumherum so helfen, also die uns mit uns auf die Buchmessen fahren, die unsere Flyer layouten, die Veranstaltungen organisieren. Also da, das bin nicht ich alleine. Ich mache viel so diese Projektkoordinierung, so die hauptsächliche inhaltliche Arbeit, aber drumherum gibt es tatsächlich ganz viele Leute, die da dran beteiligt sind.
Sie machen das jetzt schon ein paar Jahre und haben sich vorgenommen, alle Orte in Deutschland aufzusuchen, in denen es Bücherverbrennungen gegeben hat. Was haben Sie denn auf Ihrem Weg schon geschafft und was haben Sie noch vor sich?
Also wir haben jetzt, ich würde sagen, ungefähr ein Drittel, mit Thüringen haben wir ungefähr ein Drittel der Orte fotografiert. Man muss auch sagen, das Projekt hatte auch ein paar Jahre Pause und ich habe jetzt vor 2 Jahren nochmal wieder sehr verstärkt angefangen, daran zu arbeiten, auch aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung, dass ich dachte, Mensch, wir brauchen tatsächlich eine aktive Erinnerungskultur, um ein bisschen dem zu begegnen, was sich auch gesellschaftlich entwickelt und was mit dem Erstarken von so rechtspopulistischen Parteien einfach kommt. Und das war für mich schon Anlass, jetzt zu sagen, ich will das eigentlich jetzt fertig machen und ich will das nochmal größer machen. Ja, und begegnet ist mir tatsächlich viel, mich berühren immer die unterschiedlichen Geschichten an den Orten so, und da stecken viele Unterschiede hinter und aber eben auch viel Ähnlichkeit. Und das ist schon auch nicht immer leicht, sich konstant mit dem auseinanderzusetzen, was Schreckliches damals so passiert ist. Da muss man ab und zu auch mal einen guten Ausgleich finden, um da nicht so völlig drin zu versinken.
Jetzt wirkt meine nächste Frage vielleicht etwas doppeldeutig nach dem, was Sie gerade gesagt haben. Wie kann man Sie denn unterstützen?
Na, ganz klar durch Spenden. Das ist ein Punkt, der ganz klar für uns ganz wichtig ist. Also wir haben ziemlich gute Spendenbasis. Wir kriegen viel Privatspenden von Leuten und Initiativen, die das gut finden, was wir machen. Und wir kriegen Projektförderung von Stiftungen. Da sind wir aber auch immer auf Ideen angewiesen oder auch Leute, die sagen, so, ich schreibe jetzt mal einen Antrag für euch. Weil wir haben jetzt niemanden, der sich ganz klar einfach nur um unser Fundraising kümmert. So, das machen wir alles so ein bisschen nebenbei. Und eigentlich braucht es ja in so einem Projekt bräuchte es eigentlich jemanden, der sich da so explizit nur darum kümmert. Das ist so eine Sache, dieses Finanzielle. Und dann natürlich über unser Projekt berichten, über unser Projekt erzählen und uns einladen für Vorträge, uns einladen für Ausstellungen. Ja, und irgendwie in andere Kontexte bringen. Jetzt gerade habe ich eine Anfrage gekriegt für einen Vortrag im Rahmen von einer Ringvorlesung an der Universität in der Schweiz. Und sowas ist natürlich total spannend, weil das mal wieder neue Kontexte auch erschließt, denen wir das Projekt so präsentieren können. Unsere Flyer auslegen, unsere Postkarten auslegen, unsere Plakate aufhängen. Das findet man alles auf unserer Internetseite zum Bestellen auch. Sich in unser Newsletter eintragen, sowas.
Nochmal ganz kurz nachgehakt, wenn Sie da so einen Vortrag machen, was erzählen Sie denn dann da? Erzählen Sie da hauptsächlich über das Projekt oder breiten Sie da verschiedene Geschichten aus, die Sie im Laufe Ihrer Zeit recherchiert haben? Oder worüber reden Sie, wenn Sie einen Vortrag halten?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Das mache ich gerne mit den Leuten, die mich einladen. Das überlege ich das gerne zusammen. Also ich habe so von der Bandbreite, ich erzähle was über das Projekt und ein bisschen was über die Bücherverbrennung, über wir zeigen einfach Fotos und ich erzähle die Geschichten von den Orten so, weil die einfach sehr unterschiedlich sind, bis hin zu, ich rede über eher allgemein digitales Erinnern und dann auch speziell Open Access, Open Knowledge und wie entwickelt sich eigentlich so ein digitales Gedenkprojekt und wie funktioniert das eigentlich? Also da habe ich eine sehr große Bandbreite und finde das auch ganz schön und versuche das dann immer mit den Leuten abzusprechen, die mich einladen, was die sich genau vorstellen und was die sich genau wünschen. Manchmal auch zusammen mit lokalen Historikerinnen oder so, die sich natürlich mit der Thematik lokal manchmal deutlich besser auskennen als ich, weil ich mir nur Sachen anlesen kann. So, sehr unterschiedlich. Mhm.